Deutschlandfunk, Kultur heute.
Goethes Faust steht nicht mehr auf Nummer 1 der Theaterspielpläne. Das meldete diese Woche der Deutsche Bühnenverein. In der Schule ist er auch kein Muss mehr. Schwindet die Bedeutung des Faust? Darüber haben wir mit einem der besten Goethe-Kenner gesprochen. Auch Shakespeares Othello ist, aus anderen Gründen, ein Stück, das weniger gespielt wird. Aber in Düsseldorf gibt es eine Neuinszenierung. Wir berichten. Und das Kunsthaus Zürich zeigt eine große Ausstellung mit Werken der Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. In Venedig haben am Mittwoch die 79. Filmfestspiele begonnen. Der Eröffnungsfilm White Noise von Noah Baumbach ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Don DeLillo. Wir haben darüber berichtet. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist vor Ort und hat jetzt auch schon ein paar mehr Filme gesehen. Herr Suchsland, welche Filme haben Sie denn bislang am meisten überzeugt?
Ja, also ich will mal anfangen mit einem magischen Moment in einem Film, der Bones and All heißt und von einem Italiener handelt, Luca Guadagnino. Den kennt man schon ein bisschen von anderen seinen Filmen. Der hat jetzt in den USA gedreht und das Ganze fängt an, so wie eine übliche Highschool-Geschichte. Ein junges Mädchen trifft sich nachts heimlich mit Freundinnen, büxt aus. Der Vater weiß nicht, dass sie weg ist. Und dann denkt man, naja, die feiern jetzt eine Party. Aber plötzlich beißt sie einer Freundin einen Finger ab. Und das ist ein solch toller, magischer Moment. Auch wenn es sich ganz schrecklich anhört, wie er dann inszeniert ist. Und dieses Mädchen ist eine Kannibalin. Wir bekommen heraus, dass in den USA ganz viele Kannibalen leben unter den normalen Amerikanern. Und wir begleiten dieses junge Mädchen, wir treffen einige andere in einer Art von Road-Movie, der gleichzeitig auch eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Da geht es natürlich dann auch um die Integration des Fremden, um das Miteinander-Existieren. Und das ist ein sehr spannender, poetischer, sinnlicher Film sozusagen über die Zärtlichkeit der Kannibalen.
Wie ist denn das Programm insgesamt aufgestellt? Was können Sie dazu schon sagen? Gibt es angesichts der ja doch angespannten politischen Weltlage auch viele politische Filme?
Ja, auf alle Fälle. Also der Film, den ich eben genannt habe, der ist jetzt nicht offensichtlich politisch, der läuft im Wettbewerb. Wir haben natürlich abseits des Wettbewerbs mehrere Dokumentarfilme, von denen wollen wir jetzt mal nicht reden, aber es gibt auch ganz im Wettbewerb politische Spielfilme. Einer, der heute gerade seine Premiere hatte, kommt aus Argentinien. Er stammt von Santiago Mitre und heißt Argentinien 1985. Wer sich in der Geschichte des Landes auskennt, der weiß, die Demokratie war da erst wieder 2 Jahre alt nach der Militärdiktatur. Und es geht darin um den Prozess gegen das Militär, einen Zivilprozess. Und es geht vor allem, im Zentrum steht dieser Staatsanwalt, das ist eine historische Figur, das Ganze wird schon fiktional, auch mit gewissen, wenn man es so nennen möchte, Unterhaltungselementen inszeniert. Aber es ist doch natürlich im Kern ein alles andere als unterhaltsamer Film, sondern ein Film, der sehr ernsthaft erklärt die Arbeit der Aufarbeitung und erklärt, warum es zum ersten Mal gelungen ist, überhaupt zum ersten Mal in Lateinamerika, dass eine Militärdiktatur vor ein ziviles Gericht gestellt wurde und dass es hier eben nicht um eine Art Weltanschauungskrieg oder Fortsetzung des Kalten Kriegs in einem Land Südamerikas geht, sondern dass es hier um Terror gegen die eigene Bevölkerung geht. Das zeigt dieser Film sehr plausibel, sehr schön inszeniert, sicher klassisch, so wie ein Hollywood-Gerichtsdrama, aber ohne Frage ein sehr überzeugender Film. Ich bin gespannt, ob der dann auch die Jury überzeugen wird. Allemal haben wir in den ersten Tagen mehreres über Lateinamerika gesehen. Man muss, glaube ich, auch noch erwähnen den Film von Alejandro González Iñárritu. Das ist ein mexikanischer Regisseur und er erzählt eine Geschichte, die ein Künstlerporträt ist, formal betrachtet, weitaus fantasievoller, nicht realistisch. Wir sehen dauernd Tagträume dieses Schriftstellers, der auch journalistisch tätig ist. Und de facto allerdings werden über diese Tagträume, neben der Geschichte der einzelnen Person, wird auch die Geschichte des ganzen Landes erzählt. Und zwar wirklich über 500 Jahre zurück, mexikanische Geschichte. Er trifft zum Beispiel in einer seiner Fantasien Hernando Cortés, den Eroberer, spanischen Eroberer von Mexiko und den der das Aztekenreich gestürzt hat.
Jetzt hat der Amerikaner Paul Schrader, Drehbuchautor für Taxi Driver zum Beispiel und Regisseur von American Gigolo und zuletzt The Card Counter, den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bekommen, dieses Jahr bei der Biennale, heute, wenn ich das richtig weiß, und ist auch mit einem neuen Film außer Konkurrenz dabei, Master Gardener. Ein guter Film?
Ja, ein sehr guter Film. Paul Schrader ist ja wirklich so ein Singulär, der macht sehr strenge, asketische Filme und gleichzeitig arbeitet er mit den Italo-Amerikanern, den katholischen, sinnlichen, auch manchmal Mafia-Geschichten erzählenden Regisseuren zusammen. Er ist unter anderem Drehbuchautor des berühmten Martin Scorsese-Films Taxi Driver und er hat außerdem einen Bezug zum Fernosten. Und das alles kommt zusammen in seinem neuen Film Master Gardener, der auch mir sehr gut gefallen hat. Im Zentrum steht ein Gärtner. Allerdings bekommen wir sehr schnell mit, er ist Gärtner bei einer reichen Frau, die von Sigourney Weaver gespielt wird. Wir bekommen sehr schnell mit, dass dieser Mann eigentlich mal ein Rechtsextremist war, der mit dem FBI kooperiert hat und untergetaucht ist. Und daran entwickelt sich eine Geschichte, dass Gärtnern gewissermaßen als Schule der Selbstdisziplinierung und des Lebens.
Rüdiger Suchsland über die ersten Tage bei den Filmfestspielen in Venedig. Wenn es um die Arbeiten der französischen Künstlerin Niki de Saint-Phalle geht, dann gilt die Aufmerksamkeit meist ihren großen, bunten und sehr üppigen Frauenfiguren, den Nanas. Sie stehen in Paris, in Hamburg oder Hannover im öffentlichen Raum und verdecken sicher auch ein bisschen die gesamte Bandbreite von Saint-Phalles künstlerischem Schaffen. Eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich will nun den Blick auf genau diese Kunst von Niki de Saint-Phalle lenken, die weniger bekannte. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Joue avec moi, spiel mit mir, heißt das erste Bild der Ausstellung. Ein ziemlich unbeholfenes, dekorativ buntes Werk von 1955, in dem aber schon organische Formen wabern. Dass das Malen für Niki de Saint-Phalle anfangs ein Mittel zur Traumabewältigung war, der Hilferuf, es möge einer mit ihr spielen, das will man da gerne glauben. Vom bankrotten Vater missbraucht, von der Mutter im Stich gelassen, hatte Saint-Phalle sogar in der Psychiatrie gesessen. Was dann passierte, zeigt der erste Teil der Ausstellung auf wirklich atemberaubende Weise, denn schon 4 Jahre später, 1959, fertigt Saint-Phalle eine Nachtlandschaft, wo sie Steine, Muscheln und kleine Objekte mit Gips und Farben zu einer so märchenhaften Assemblage zusammenführt, einer verzauberten Gegenwelt, dass man gebannt vor diesem schon ins Räumliche gehenden Objekt steht. Saint-Phalle ist im Museumsmarketing auf die Nana festgelegt, eine immer neu variierte, dicklich bunte Frauenfigur, die das gängige Schönheitsideal selbstbewusst verhöhnt. Es ist nicht schwierig, sich die Wirkung vorzustellen, die diese Skulpturen in den 1960er Jahren auf das Publikum hatten. Nana bedeutet auf Französisch sowohl Großmutter als auch Hure. Lehrreicher ist die Erkenntnis, dass die auch vom Feminismus gefeierten Nanas heute zum Bilderkanon des Mainstream gehören und dass die einstige Provokation zwar immer noch selbstironisch witzig, aber eben auch von gartenzwerghafter Harmlosigkeit ist, nur eben im Großformat. Die Ausstellung könnte sich nun an der poppigen Unterhaltsamkeit der Saint-Phalle-Figuren weiden, das tut sie später dann auch. Zunächst aber muss der Weg dorthin erklärt werden, die Leiden der Frühphase, die Rebellion gegen Kirche, Mutterrolle, Sexualmoral und Kapital. Das ist der stärkste Teil der Schau. Hier spielt jemand mit den Formen, schießt voller Wut auf die eigenen Bilder, die daraufhin hinter Gips drapierte Flüssigkeiten hervorspotzen, lässt andere auf die Bilder schießen, zum Beispiel auf die aus kleinen Figürchen gebastelte Kathedrale von Notre Dame und erfindet so Collage, Assemblage und Performance neu. Kurator Christoph Becker.
Wir zeigen schon aus den 50er Jahren einige Arbeiten, die in der Kunstgeschichte nie eine Rolle gespielt haben, die aber im Kontext dieser Entwicklung ganz wichtig sind, weil sie in der Lage ist, aus einer Oberfläche gleichsam was rauszuarbeiten.
Gleichzeitig werden manifeste Traumata abgearbeitet, einer weiblichen Figur, deren Inneres Archimboldo-artig aus allerlei seltsamen Tieren, Blumen oder sogar Kampfflugzeugen besteht, fällt unten ein Kind aus dem Körper. Im Altar der Frauen trägt eine fast schon mumifizierte Braut das Allerheiligste im Herzen. Eine andere Braut geht mit Totenköpfen schwanger, drumherum Kampfjets. Es ist 1964 und Vietnamkrieg. Und dann beginnt die Entwicklung der Nana zum Prototyp.
Die sind am Anfang sehr abstrakt, diese Nanas. Das ist eigentlich nur ein Rumpf mit angedeuteten Gliedmaßen. Und die werden dann im Laufe ihres Werkes eher wieder gegenständlicher.
Saint-Phalle und ihr Lebensgefährte Jean Tinguely haben sich das innerhalb der Gruppe der Nouveau Realiste gut aufgeteilt. Sie die Spezialistin für die bunten Frauen, Er, der Schrottmechaniker und Bastler, ohne den aber Saint-Phals Großprojekte nicht möglich gewesen wären. Auch nicht jene schwangere Riesen-Nana, die man 1966 in Stockholm durch die Vagina betreten konnte. Saint-Phal schuf in der Konstruktion von Tengeli eine Art pagane Gottheit, in deren Eingeweiden das Publikum Filme sehen und in der linken Nana-Brust an einer Milchbar trinken konnte. So wurde dem Publikum eine neue Körperlichkeit beigebracht. Die Ausstellung dokumentiert all dies und verschweigt auch nicht die späteren, Zeitgeist angepassten Objekte, den Spiegelobelisken als Penis etwa oder die Entwürfe für den Tarotgarten in der Toskana, der zur Touristenattraktion wurde und in Wahrheit ein besseres Disneyland ist. In Saint-Phals Spätwerk findet sich viel Kunstgewerbe. Trotzdem hat der scheidende, auf unanständige Weise aus dem Amt gedrängte Kunsthausdirektor Christoph Becker Zürich nun noch einmal einen potenziellen Blockbuster beschert. Sogar im Zürcher Hauptbahnhof hängt seit Jahren eine Saint-Phal-Skulptur, ein Schutzengel.
Niki de Saint-Phal im Kunsthaus Zürich, gesehen von Christian Gampert. Die Schau wandert im Februar nach Frankfurt in die Schirn. Shakespeares Othello hat es heutzutage schwer, denn wer ihn inszenieren will, muss ein Problem lösen, das eben nicht so leicht zu lösen ist. Der Titelheld ist schwarz und an deutschen Stadt- und Staatstheatern sind schwarze Schauspieler eher selten Teil des festen Ensembles. Weiße Schauspieler schwarz zu schminken, wie über Jahrhunderte üblich, ist heute undenkbar. Wilfried Schulz, Intendant am Schauspielhaus in Düsseldorf, hat für Othello nun Lara Foote als Regisseurin engagiert. Sie leitet ein Theater im südafrikanischen Kapstadt. Und sie hat von dort den Schauspieler Bongile Mansai mitgebracht. Er ist Othello in Düsseldorf und bleibt für eine Weile am Theater als Artist in Residence. Michael Lages hat die Premiere besucht.
Lange hat Othello das beklagt, dass die koloniale europäische Tradition seit Shakespeare ihm diese Rolle zugeschrieben hat, die des verführbaren, vernunftfreien Mannes aus fremder, verachteter Kultur zur rasenden Eifersucht angestachelt gegenüber der schuldlosen, weißen Gattin.
I am black. I have never felt so black. I am black. Kamata.
Er wäre heute doch viel lieber ein Mann seines eigenen Volkes, fest verwurzelt in dessen Traditionen, aber einfühlsam, klug und moralisch gefeit und gefestigt. Und jetzt, als der letzte Schrecken bevorsteht und er Desdemona töten müsste, steigt dieser Othello aus. Er kann das nicht, er will das nicht. Vor allem will Bongile Mansai in Lara Foots Inszenierung nicht mehr das Klischee der Rolle erfüllen, wie sie geschrieben steht. Aber es nützt ja nicht viel. Zwar mordet nun Iago persönlich, aber das Schuldgefühl bleibt. Im eigenen Kopf ist Othello der Mörder, so steht es geschrieben. Aber er tötet sich nun nicht selber, legt sich nur mit der toten Frau im Arm unter die Steine, die den ganzen Abend über aus der Höhe der Bühne herabhingen und schwebten. Jetzt krachen sie herunter.
Beerdigt mich bei meinem Volk. Bury me here. Amongst my people.
Im Bühnenbild von Gerhard Marx hat die Inszenierung von Lara Foote ein grandioses Finale. Und die Othello-Fantasie löst sich erfolgreich von den Zwängen, die Shakespeares Dramaturgie stets mit sich bringt. Aber auch im allerersten Augenblick schon wollte Lara Foote weg von Shakespeare. Der Abend nämlich beginnt nicht in Shakespeares virtuellem Venedig und es soll auch nicht Zypern mit Waffengewalt besetzt und erobert werden. Stattdessen befinden wir uns im Deutschen Kaiserreich.
Der Feind muss in die Wüste getrieben werden, wo sie verhungern und verdursten.
Generäle sind damit beschäftigt, den finalen deutschen Eroberungsplan für Südwestafrika zu entwerfen, das heutige Namibia. Dort sind zu Beginn des Stücks Aufstände ausgebrochen und die deutschen Militärs verfallen auf eine besonders zynische Idee. Wie wenn sie einen der Männer in die Schlacht schickten, der von dort stammt, aber mittlerweile im Dienst der Kolonisatoren steht, Othello eben. Der hat zwar gerade die gesellschaftliche Ungeheuerlichkeit begangen, die natürlich weiße Tochter eines womöglich deutschen Politikers heiraten zu wollen. So zieht er allen Rassenhass auf sich, aber als Krieger wird er halt dringend gebraucht. Die Fabel wandelt sich, vielleicht nicht wirklich realistisch, aber politisch klar. Vom deutschen Kolonialismus ist die Rede. Und im dramatischen Finale kann sich der Afrikaner, wie er hier immerzu genannt wird, der eigenen Wurzeln erinnern und aussteigen. Das funktioniert durchaus gut, aber leider wird die Inszenierung, Ton und Stimmung des Deutschen Kaiserreiches von vor über 100 Jahren nun nicht mehr los. So uralt klingt diese Inszenierung, so uralt sieht sie auch aus, fest verwurzelt in konventionellsten Regietraditionen. Die sind, nebenbei bemerkt, auch Teil vom kolonialen Erbe. Diese Altbackenheit der Inszenierung legt sich wie Mehltau über den Abend. Speziell der finsterfreche Iago von Wolfgang Michalek versammelt fast wie eine Art Showmaster alle Klischees des Schreckens.
Was ich bin, bin ich nicht aus Pflicht und Liebe. Nein, 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 nein.
Alle im Ensemble sprechen gelegentlich und wenn sie Bongile Mantsai direkt ansprechen, Englisch-Deutsch gemischt. Der Mann aus Kapstadt antwortet auf Englisch und ein bisschen auf Deutsch. Er fügt aber auch eine Menge Passagen in regionalen Landessprachen hinzu. In einem winzigen Moment, in dem Frieden möglich zu werden scheint, gegen den allgegenwärtigen kolonialen Hass, bittet Iago den schon vor Eifersucht delirierenden Othello, lehr mich deine Sprache.
Teach me your language, Bao.
Mit Bongile Mantsai in der Titelpartie gelingt viel in Düsseldorf, aber die Inszenierung bleibt hinter dem zurück, was mit ihm möglich wäre an zeitgenössischen Neuigkeiten über Othello.
Michael Lages über Othello am Düsseldorfer Schauspielhaus, inszeniert von Lara Foote. Es gibt kaum ein Werk, das die Geistesgeschichte so maßgeblich beeinflusst hat wie Goethes Faust. Faust, das ist der moderne Mensch, der die göttliche Ordnung nicht mehr akzeptiert und selbst Schöpfer sein will. Sätze aus dem Drama sind zu geflügelten Worten geworden, Darsteller mit der Rolle des Mephisto zu Staatsschauspielern aufgestiegen und bei Thomas und Klaus Mann wurde der Stoff zum Familienprojekt. Und nun das. Nicht nur in den Schulen wird der Faust immer weniger gelesen, auch der Deutsche Bühnenverein meldete diese Woche, in der neuen Saison gäbe es nur 2 Neuinszenierungen. Das sei auffällig wenig. Woran das liegen könnte, darüber habe ich mit dem Goethe-Forscher Michael Jäger gesprochen. Er lehrt an der Freien Universität Berlin und hat unter anderem das Buch Goethes Faust, das Drama der Moderne veröffentlicht. Ich habe ihn gefragt, deuten Sie es als Zeichen eines Bedeutungsschwundes, dass der Faust weniger gespielt wird?
Das kommt ganz darauf an, auf welcher Seite die Bedeutung schwindet. Also Fausts Bedeutung schwindet bestimmt nicht. Es geht doch neuerdings immer darum, dass wir also die Disziplinen und vielleicht auch die Kulturgrenzen überschreiten wollen. Der Faust, das ist ein Motiv in der europäischen Literatur seit dem 16. Jahrhundert, was dann in vielen Variationen durchgespielt wird. Das geht bis in unsere Tage. Jede Generation schreibt mit am Faust. Deswegen ist das ein so faszinierendes Werk. Und Goethe hat eben eine besonders geniale oder bedeutende Variation dieses Fauststoffs geliefert. Und deswegen sollten wir uns damit befassen, weil wir überall die Zugänge haben zur Literatur, eben nicht nur zur deutschen, sondern zur Weltliteratur.
Aber um jetzt nochmal auf die Bühnen zurückzukommen, ja. Da ist ja offensichtlich Büchners Woyzeck das Stück jetzt mit den meisten Inszenierungen. Das sagt jedenfalls der Bühnenverein Faust und sein sehr viel jüngeres Gretchen. Das sei heute vielleicht nicht ganz so brisant wie die soziale und psychische Deformation eines mittellosen Soldaten wie Woyzeck, heißt es. Würden Sie da zustimmen?
Also ich freue mich sehr, wenn die Bühnen in Deutschland Büchners Woyzeck spielen.
Genau, das wollen wir dagegen festhalten. Nichts gegen den Woyzeck. Ja,
nichts dagegen. Man muss auch hinzufügen, dass während der letzten 15 Jahre, glaube ich, Goethes Faust mit Abstand das am häufigsten gespielte und inszenierte Werk war. Und dass das nicht immer so sein muss und dass sich da auch mal die Vorlieben ändern können, das ist doch was ganz Natürliches. Aber daraus abzuleiten, dass jetzt das Interesse an und für sich an Faust und an Goethe zurückgehen würde, das halte ich für völlig übertrieben. Meine Erfahrung sagt was ganz anderes. Wenn ich in der Uni Faust anbiete, dann sind die jungen Leute völlig begeistert davon, wenn man ihnen denn nur mal die Möglichkeit gibt, sich mit diesem Stück zu befassen und wenn man auch die Zeit dafür hat, um das zu tun. Es geht darum, dass das sozusagen ein Königsweg, ein besonders privilegierter Zugang in die Welt der Literatur ist. Ja, weil die Bezüge überall da sind, die Anspielungen, Goethes Faust, auf den beziehen sich dann wiederum so viel andere Texte in der Literatur. Das öffnet in alle Richtungen die Türen und Fenster. Übrigens nicht nur in die Literatur, in die Musikgeschichte. Es gibt Faustopern, in die bildende Kunst. Das geht bis in die jüngste Vergangenheit, bis in die Gegenwart. Es gibt wunderbare Faust-Comics.
Was macht denn den Faust eigentlich so modern? Was hat diese Figur an sich? Was macht ihre Modernität aus?
Die Modernität Fausts ist historisch begründet, dass es zunächst einmal von ihrem Herkommen her, also wenn man an die Faustlegende des 16. Jahrhunderts denkt, schon die Figur eines Epochenbruchs ist, also vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Und dass Goethe die dann benutzt hat, um den Epochenbruch seiner eigenen Generation zu illustrieren und zu reflektieren, nämlich vom 18. zum 19. Jahrhundert. Da müsste ich nur zwei Stichworte nennen, also die Französische Revolution und die industrielle Revolution. Und während dieses Bruchs entsteht eigentlich die Zeit, in der wir heute auch noch leben, nämlich die Moderne.
Und wenn wir schon bei der Moderne sind, dann lässt sich doch eigentlich vielleicht auch sagen, auch wenn das eine vielleicht ein bisschen zugespitzte These ist, dass der Faust, dass dieser Stoff irgendwie auch den Kern des Kapitalismus repräsentiert?
Das Interessante ist, und da könnt ihr mal sehen, dass das ein ganz faszinierender Text ist, Goethe bildet ab die Entstehung der kapitalistischen Wirtschaft, vor allen Dingen dann übrigens im Faust 2. Aber Goethe beschränkt sich nicht darauf. Es sind auch die Anfänge des Sozialismus im Faust dargestellt. Goethe hat sehr genau beobachtet die Julirevolution in Paris 1830, als die Saint-Simonisten als die Gruppe der Frühsozialisten auftraten. Und Anspielungen auf den Frühsozialismus sind dann wörtlich eingegangen in die zuletzt geschriebenen Faustpassagen, sodass wir eigentlich sagen können, der Systemkonflikt, der dann das 20. Jahrhundert bestimmt, also Kapitalismus, Sozialismus und vielleicht ist dieser Konflikt ja noch nicht vorüber, der ist in seinen Ursprüngen angelegt, auch schon im Faust. Das macht das Stück ja so faszinierend, dass es so geschichtsgesättigt ist.
Aber ich finde, es geht auch noch doch weit in die, eigentlich in unsere Jetztzeit, wenn man doch auch gerade in Faust 2 beobachten kann, dass da schon Spekulationen über einen Kapitalismus im Gange sind, der sich mit dem Kapital oder der Spekulation beschäftigt, die vor allem auf der Fiktion beruht.
Ja, aber da haben Sie zuletzt das allgemeine Thema genannt, um das es geht. Also der Kapitalismus ist in der Perspektive des Faustautors auch nur eine Variation der Moderne. Und das Schlüsselthema der Moderne, das spricht Goethe in einem Text an, indem er 1827 einen Teil der Faust-Publikation ankündigt. Und da sagt er, er hat sich deshalb mit Faust befasst, weil Fausts Gesinnung, weil Fausts Charakter der modernen Gesinnung analog ist. Und was ist Fausts Charakter? Dass er es in den Erdeschranken nicht aushält. Er akzeptiert es grundsätzlich nicht, dass es Beschränkungen des Daseins, dass es Grenzen des Willens zur Macht, dass es Grenzen des Reichtums, dass es Grenzen des Strebens nach Glück gibt. Das, was Sie vielleicht Fiktion genannt haben, also er strebt an, jegliche Grenzen zu überschreiten. Und das scheint eine Konstitution der Moderne zu sein, dass wir naturgegebene, geschichtsgegebene, historisch gewachsene Bedingungen nicht akzeptieren, sondern dass wir sie durchbrechen wollen, diese Grenzen. Faust 1 beginnt im Himmel mit einem Schöpfungslob, einem Lob der Schöpfung. Was Faust vorhat, ist was ganz anderes. Er will an die Stelle der Schöpfung, des Daseienden, was er vorfindet, etwas setzen, was er selbst macht. Er selbst will Schöpfer sein.
Hm? Ja, ist sowas wie ein Elon Musk vielleicht.
Ja, könnte man sagen. Aber da gibt es etliche, die da eine Faustrolle spielen.
Das ganze Silicon Valley könnte man nennen.
Das ganze Silicon Valley, ja. Second World oder Meta. Die naturgegebene Welt interessiert uns gar nicht mehr. Wir setzen uns diese komischen Brillen auf und dann gucken wir gar nicht mehr die Gegenstände dieser Welt an, sondern die, die wir selbst künstlich produzieren. Was dann im zweiten Teil des Fausts passiert, ist gewissermaßen die Modernisierung dessen, was im ersten Teil schon angelegt wird. Was dann im Faust 2 passiert, das sind sozusagen die modernen Varianten der magischen Versuche von Faust 1, aber eben jetzt mit den Mitteln der modernen Industrie, der modernen Wissenschaft, der modernen Technik. Faust 2, erster Akt, Papiergeld. Wir schaffen aus dem Nichts Geld.
Reichtum. Ja, das ist ja die Fiktion.
Ja, das ist die Fiktion, genau das, was Sie sagen. Dann, zweiter Akt, wir akzeptieren nicht mehr die natürliche Fortpflanzung, sondern wir schaffen jetzt den Homunculus in der Fiole, ja, in der Retorte, Gentechnik. Auch die Fiktion, wir akzeptieren nicht mehr die natürlichen Beschränkungen des menschlichen Seins. Und schließlich dann am Ende von Faust 2, wir wandeln die Naturverhältnisse in Produktionsverhältnisse um. Da, wo das Meer war, soll jetzt Land sein. Das betrifft uns natürlich und deswegen ist das ein so spannender Text und ein Text, mit dem wir über unsere eigene Situation heute reflektieren können.
Mit dem Literaturwissenschaftler und Goethe-Forscher Michael Jäger habe ich über Goethes Faust gesprochen, der zumindest gegenwärtig nicht so oft an deutschen Bühnen gespielt wird wie sonst. Die Sächsische Landesbibliothek wehrt sich gegen Desinformation im Netz. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi.
Wenn sich, wie die Sonntagszeitung der FAZ berichtet, jetzt schon Trolle in ihrer Online-Ausgabe breit machen und dort FAZ-untypisch Russlandfreundliches verbreiten, ist das wieder ein Schritt im Wettlauf zwischen Nachrichten und perfekt gestylten Fake News. Ein weiteres aktuelles Opfer der Desinformationstricks ist die Sächsische Landesbibliothek in Dresden. Die ruft, wenn man Informationen auf Telegram, Twitter und Co. glaubt, dazu auf, in der Bibliothek russische Bücher zu spenden, zu Heizzwecken. Eine ziemlich schrille Erfindung, wenn man bedenkt, wie viele Holzöfen es hierzulande gibt, dazu noch in einer Bibliothek. Der skurrile Aufruf wurde auch im Namen der Hamburger Bücherhallen und womöglich anderer Bibliotheken gepostet. Die Sächsische Landesbibliothek hat Strafanzeige erstattet. Was besessene Regisseure ihren Schauspielerinnen und Schauspielern im Namen der Kunst antun können und diese sich antun lassen, ist häufig bezeugt. Dem Filmregisseur Ulrich Seidel, bekannt für erbarmungslose Sittenporträts wie Paradies Liebe, wird im Spiegel vorgeworfen, es in seinem neuen Film mit der Realitätsnähe zu weit getrieben zu haben. Dass es in Sparta, so heißt der Film, um Pädophilie geht, habe man den Eltern verschwiegen, als junge Laiendarsteller in einer rumänischen Ortschaft rekrutiert wurden. Minderjährige seien instrumentalisiert und zu traumatisierenden Szenen gezwungen, Regeln für die Beschäftigung kindlicher Darsteller nicht beachtet worden. Durch die Spiegelrecherche und die Seidelschen Gegenaussagen zieht sich auch eine, gerade von Seidel oft thematisierte, Kulturdifferenz. Diesmal zwischen einer selbstüberzeugten westlichen Filmcrew und einer Dorfbevölkerung, die für Pädophilie als Filmthema tatsächlich wenig übrig haben dürfte. Alle träumen jetzt von der eigenen Solaranlage auf dem Dach. Was hindert eigentlich die Kirchen daran, welche auf die Dächer ihrer Gotteshäuser zu pflanzen? Eine Anfrage des evangelischen Pressedienstes in Sachsen und Brandenburg brachte hauptsächlich Probleme zutage, beginnend mit Denkmalschutz, Feuerschutzauflagen, hochkomplexem Planungsbedarf. Man sei dran am Thema, aber auch wenn es vereinzelt kleinere Anlagen schon gibt, ein Boom verunstalteter Kirchendächer ist nicht zu befürchten. Die Erdbeerzeit ist hierzulande vorbei, aber natürlich gibt's weiterhin Erdbeeren. Seit mittlerweile Jahrzehnten ist das Stichwort Erdbeeren im Winter in kulturkritischen Debatten Synonym für das Wohlstandssyndrom unbegrenzter, unbegrenzbarer Verfügbarkeit. Da, wo ein Teil der jahreszeitlosen Bären herkommt, scheint jetzt doch eine Grenze erreicht. Der Nationalpark Coto de Doñana in Südspanien sei bis auf die allerletzte Lagune ausgetrocknet, berichten spanische Zeitungen. In dem wichtigen Feuchtgebiet wird seit Jahren Grundwasser geplündert, unter anderem für Erdbeerfelder.
Das waren die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi. In Moskau haben sich die Menschen heute von Michail Gorbatschow verabschiedet. Mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.